In dieses sich nicht zugehörig fühlen. Da müsste doch bei jedem Menschen eigentlich eine Glocke im Kopf klingen, die sagt, oh, hier muss ich was machen. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass alle Menschen in meinem Unternehmen es nicht so fühlen, sondern sich zugehörig fühlen. Aus Sicht eines Managements denke ich nur einfach, ihr wollt ja wirtschaftlich sein. Und wenn ihr wirtschaftlich sein wollt, dann müsst ihr halt die Wege so bauen, dass ihr das größte Potenzial aus eurem Team, aus euren Mitarbeitenden rausholt. Und das ist heute ganz oft nicht gewährleistet. Nur darum geht's.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Da habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, ob das tatsächlich in vielen Unternehmen als Luxus angesehen wird. Als du jetzt gerade ausgeführt hast, ne, dieses, wo du gesagt hast, ja, da wird vielleicht auch nicht mehr rein investiert, habe ich mich gefragt, wieso diese Komponente des wirtschaftlichen Nutzens, den man hat, auch schlichtweg mehr Auswahl, ne? Also wenn du auf alle Menschengruppen oder Spektren und so weiter abziehst, hast du ja eine riesen Bandbreite oder einen riesen Pool an Talenten und Menschen und Stärken, bei denen du dann quasi, von denen du profitieren kannst. Und gleichzeitig finde ich es total spannend, dass das so als Investition scheinbar wahrgenommen wird. Trifft das deine Erfahrung? Also, dass dieser wirtschaftliche Nutzen für viel gar nicht klar ist. Ich glaube, ich habe neulich gelesen, dass, glaube ich, die Produktivität also wirklich signifikant steigert, wenn du diverse Teams
Ja.
hast. Ich meine, dass es so an die 30, 40% waren.
Absolut. Also das ist definitiv so. Ich nehme das so wahr. Ich glaube schon, dass der Mehrwert, also der wirtschaftliche Mehrwert, ganz vielen Leuten nicht klar ist, weshalb ich das auch sehr, sehr häufig sage. Und gleichzeitig muss ich sagen, tut mir das im Herzen weh, dass ich das überhaupt muss, weil für mich, ne, also, und das meine ich halt wieder, um auch wieder das Rad zum Anfang unserer Aufnahme zu schlagen. Ich war schon immer so, wenn irgendwas ungerecht war, egal, und da ging es nicht um mich, es ging um andere, habe ich mich lautstark dafür eingesetzt und ganz klar eine Position ergriffen, auch wenn es dann im Nachteil oder im Nachgang negativ auf mich abgefärbt ist. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Unternehmen überhaupt dieses Argument brauchen, weil ich finde, wir sollten auch eben mal von New Work beispielsweise wegkommen und hin zu Human Work gehen. Stattdessen wird ja die Menschlichkeit immer mehr aberkannt, ne? Also wenn du dir dann Schlagzeilen durchliest, irgendwie die ganze Thematik um die Kranktage, der erste Kranktag soll nicht mehr bezahlt werden und so weiter. Was sagst du denn damit? Damit sagst du doch ganz klar, ich vertraue euch nicht, ich möchte Kontrolle haben, ne? Also, und das sind doch alles so Werte und auch Aussagen, die man als Arbeitnehmer nicht hören möchte. Also, und die man vor allem auch nicht unterstützen kann. Ich fühle mich doch überhaupt nicht gewertschätzt, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Unternehmen mich nicht wertschätzt oder mich auch vor allem nicht ernst nimmt, sondern mich nur als Nummer betrachtet, die das Unternehmen aufrechterhält. Und sobald ich meinen Job irgendwie erledigt habe, kann ich dann auch gerne gehen, so nach dem Motto. Ja, finde ich total schwierig. Und deswegen, ja, tut's mir schon auch weh, da immer auf diese wirtschaftliche Komponente aufmerksam zu machen, weil ich es auch einfach logisch finde. Also, wenn wir uns mal alle an die eigene Nase fassen, jeder von uns kennt eine Situation, in der wir uns mal nicht zugehörig gefühlt haben, in der wir das Gefühl hatten, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht gewertschätzt. Das, was wir machen, findet keinen Anklang. Wir werden übergangen in Gesprächen beispielsweise. Das kennt jeder, egal ob wir Mann, Frau, groß, klein, dick, dünn, hochsensibel, autistisch, schwarz, weiß, völlig egal. Und wenn wir uns mal in diese Situation zurückversetzen, in dieses sich nicht zugehörig fühlen, dann müsste doch bei jedem Menschen eigentlich eine Glocke im Kopf klingen, die sagt, oh, hier muss ich was machen. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass alle Menschen in meinem Unternehmen es nicht so fühlen, sondern sich zugehörig fühlen. Um dann eben auch für meine Langfristigkeit zu sorgen und ja, wettbewerbsfähig zu sein. Also von daher, ich finde diese ganze Thematik immer wieder sehr, sehr spannend und habe da eine ganz klare Haltung.
Nimmst du auch Unterschiede wahr in, ich sag mal, in verschiedenen Kulturen? Wenn ich jetzt so international denke, wir sind ja hier bei uns in der westlichen Welt, sind wir ja sehr individualistisch unterwegs, ne? Also wir gucken sehr aufs Individuum. Jetzt gibt es ja gerade in der asiatischen Kultur mehr den Blick aufs Kollektiv, dass wir sagen, also das Individuum spielt jetzt eigentlich gar nicht so eine Rolle und wie sehr der oder die sich gerade zugehörig fühlt, sondern es geht um das Wir, ne? Also das. Nimmst du da Unterschiede in der Diskussion wahr rund um Diversity und Inclusion? Also, dass es da internationale Unterschiede gibt, wie damit umgegangen wird?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil die ja den großen Raum zu unbewussten Vorurteilen auch öffnet, ne? Also ich glaube, die
Hm.
Frage ist hier auch, Wenn wir sagen, dass es diese kulturellen Unterschiede gibt, die gibt es mit Sicherheit, also weil Kulturen sind ja oft unterschiedlich. Nichtsdestotrotz sind es auch unbewusste Vorurteile, die wir je nachdem, aus welcher Brille wir schauen, haben. Und ich muss gestehen, ich hab schon asiatische Kolleginnen gehabt, aber jetzt noch nicht vermehrt mit dem asiatischen Raum so viel zusammengearbeitet. Deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben, außer eben die unbewussten Vorurteile, die ich habe. Glaube aber, dass das auch wieder Teil von Zugehörigkeit ist. Nämlich, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass Asiaten beispielsweise dieses Zugehörigkeitsgefühl im Unternehmen nicht brauchen, sondern einfach nur arbeiten wollen, um ihr Geld zu verdienen, als Beispiel, als ein ganz plakatives Beispiel, dann ist das ja auch Teil der Zugehörigkeit zu sagen, bei den Menschen ist es so und so, und wir müssen dafür sorgen, dass die einfach frei arbeiten können und wir sie nicht zu viel irgendwie in solche Thematiken einbinden. Und bei den und den Menschen ist es aber so, dass sie, keine Ahnung, eine klare Struktur brauchen, wissen wollen, woran sie sind, dass sie Feedback brauchen, dass sie wertgeschätzt werden wollen und dass sie auch gesehen werden wollen. Und da müssen wir halt darauf achten, dass wir denen das ein bisschen mehr geben. Und das ist ja letztendlich wieder auch Aufgabe einer Führungskraft. Ich meine, wenn du ein Team irgendwie von, wenn du ein kleineres Team hast, ist es einfacher. Klar, wenn du auf einmal ein Team leitest von 500 Mann, ist es schwieriger. Aber dann hast du ja auch deine Direct Reports, die dich dabei unterstützen und die du dann eben entsprechend schulen musst, ne? Also von daher ist das wieder ein Thema der Zugehörigkeit und auch ein Verständnis von unbewussten Vorurteilen, was wir da haben und aufbauen dürfen.
Würdest du dann sagen, dass quasi der Umgang mit Bedürfnissen, also dass ich die auch äußere, dass das quasi eine Entwicklung ist?
Wohin?
Eine Entwicklung zu diesem, zu einer Diversität. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich an Emotionen gedacht. Also unser Podcast hat ja das Ziel, die Integration von Emotionen in der Arbeitswelt zu thematisieren, zu fördern. Und ich glaube, auch in unserer Gesellschaft gab es Zeiten, wo das Mitbringen von Emotionen oder das Zeigen von Emotionen, ich sag mal Weinen beispielsweise, als eine stigmatisierte Form der Selbstpräsentation. Also Jungen weinen nicht oder man weint nicht auf der Arbeit oder man ist unprofessionell. Und diese Stigmatisierung oder beziehungsweise ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich anfing zu arbeiten, sahen schon sehr viele Menschen sehr ähnlich aus. Also ich will jetzt nicht von der Uniform reden, aber
Ja, voll.
die Gleichheit wurde schon sehr bewusst auch als eine Zugehörigkeit gespielt. Und ich erlebe jetzt, dass quasi diese Vielfalt eine neue Entwicklungsstufe ist oder sein kann und auch eine Diversität oder auch eine Erkenntnis, dass ich sage, ich habe einen Nutzen von diversen Teams, ich habe einen Nutzen von vielen Gesichtspunkten, die mir unterschiedlichste Menschen mitbringen können. Und die Dimensionen und Perspektiven, die ich daraus gewinne, die sind für mich ein Gewinn.
Ja, voll. Also genau, du hast es ganz toll auf den Punkt gebracht, ne? Ich glaube auch, dass Bedürfnisse zu erkennen auf jeden Fall ein Maßstab ist, um Diversity im Unternehmen zu leben. Oder beziehungsweise Diversity, Inclusion, Belonging erlaubt uns, endlich mal in uns reinzuhören und uns selbst zu fragen, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse und welche Emotionen hängen damit zusammen? Beispielsweise, du arbeitest in einem Großraumbüro, du hast ein sehr homogenes Team, du bist eine Frau und du verdienst vielleicht ein geringeres Gehalt als dein Kollege, der auf der gleichen Position arbeitet. Und dann hörst du nicht rein plötzlich, ne, weil du merkst, dass du zunehmend irgendwie wütend wirst oder dich einfach eben nicht gesehen fühlst. Du fühlst dich zurückgedrängt auf eine Art und Weise. Und hörst du nicht rein, wirst deinen Bedürfnissen bewusst, ganz so einfach ist es natürlich nicht, das wissen wir, das ist auch ein langer Coaching-Prozess, ne? Aber ich mache es jetzt mal kurz. Und dann merkst du plötzlich, oh, Großraumbüro ist nicht meins, weil irgendwie fühle ich mich da immer so, als wenn ich untergehen würde. In dem agilen Unternehmen, oder nicht agilen, ich sage mal ein anderes Beispiel, in dem großen Konzern zu arbeiten, ist auch nicht meins, weil da bin ich nur eine Nummer und da erleben wir immer noch sehr konservative Strukturen, die Frauen einfach nicht erlauben, das gleiche Gehalt zu verdienen wie Männern auf gleicher Position. Und keine Ahnung was, irgendwie noch ein dritter Punkt oder so, ne? Also und genau, und das ist am Ende, was durch Diversität natürlich auch möglich wird, dass man viel mehr in sich reinhört und sich viel mehr die Frage stellt, bin ich hier eigentlich gut und richtig oder kann ich hier so in der Art und Weise, wie es gerade ermöglicht wird, überhaupt mein Potenzial entfalten?
Obwohl ich mich jetzt gefragt habe an der Stelle, wo ist der Grad des Zusammentreffens? Also wenn du jetzt, du hast eben sehr konkret gesagt, ich gucke mal nach den Gemeinsamkeiten. Wo würdest du denn ansetzen, wenn du so ein hochdiverses Team hast?
Ich würde erstmal dabei einsetzen, dass ich verstehe, was jeden Einzelnen ausmacht. Ne? Also, oder zumindest, dass man im Großen und Ganzen versteht, wo kommen die Personen her. Also, es fängt ja schon dabei an, dass wir ganz oft gar nichts über unsere Kollegen wissen. Ne? Wir wissen irgendwie, die Person ist auch beispielsweise kreativer oder Developer. Und ich kenne aber die ganze Geschichte hinter der Person nicht. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Auch das ist im Übrigen ja ein Gradmesser, ne? Also man kann ja bestimmte Sachen auch nicht unbedingt erfragen und soll man auch gar nicht. Oder man darf da vorsichtig sein. Und trotzdem auf der gleichen Seite ermutige ich immer dazu, Fragen zu stellen und lieber auch mal irgendwie eine Grenze zu spüren und gesagt zu bekommen, ey, sorry, das überschreitet hier gerade was, als dass man es gar nicht probiert. Also ich glaube, da gibt es nicht so die eine Antwort drauf, wie ich da vorgehen würde, weil das total vom Team wieder abhängt. Das hängt von den Leuten ab, es hängt davon ab, wie viel sie zulassen. Ich persönlich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich mit meiner Offenheit und mit meiner Neugierde sehr, sehr weit gekommen bin. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe in dem letzten Unternehmen, in dem ich angestellt war, oder vorletzten Unternehmen, es war eine große Werbeagentur, auch irgendwie 200 Mann hier im deutschen Raum. Und ich kannte gefühlt jeden, ich wusste fast jede Lebensgeschichte von denen, so, weil ich einfach durch die Art und Weise, wie ich mit den Menschen war, wie ich Fragen gestellt habe, sehr viel aus denen rausbekommen habe. Und so, Punkt. Und das gelingt, also, ne, so, ich würde jetzt sagen, ich glaube, ich würde das hinkriegen, aber anderen Menschen gelingt das vielleicht nicht oder andere Menschen kommen vielleicht sogar noch viel weiter damit, ich weiß es nicht. Also, das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ohne dass man so eine private Ebene überschreitet, um im Sinne eines Unternehmens Informationen zu bekommen, die dir wiederum als Unternehmen helfen könnten, dich besser aufzustellen. Deswegen, ich glaube, da gibt es nicht den einen Weg, wie man vorgehen würde.
Ich frage mich auch gerade, ob von außen, also im Sinne von ein gemeinsames Ziel verfolgen oder ein gemeinsames Produkt bauen, ob das auch ein erster Einstiegspunkt sein kann für eine Gleichheit. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann gucke ich mir ja auch an, also was macht die Firma, ne? Wofür steht die, welche Produkte, welche Werte lebt die und ne, will ich Teil dessen werden? Ne? Stehe ich selber dafür?
Ja und nein, würde ich sagen, ne? Also ich glaube zum Beispiel, das machen auch nicht alle.
Hm.
Also weil da wieder beim besagten Beispiel, was ich gerade genannt habe, ich habe damals dann auch häufig die Kollegen gefragt, so ja, und wie bist du überhaupt zu deinem Job gekommen? Also wieso bist du überhaupt Kreativer oder wieso bist du überhaupt UX-Designer und so weiter? Und dann kam ganz oft so, ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwie das studiert und das lag mir halt und jetzt bin ich halt hier und mache das seit 20 Jahren. Oder ja, mein Vater hat das auch schon gemacht, deswegen bin ich jetzt da und macht das. Und da ist mir bewusst geworden, wie wenig Menschen eigentlich in Berührung mit ihren Bedürfnissen sind. Ne? Also, so weil das hat ja am Ende nichts damit zu tun, was du wirklich brauchst und was dir gut tut, sondern vielmehr damit, was dir vorgelebt wurde und was du so sozialisiert bekommen hast auf eine Art und Weise. Und das meine ich halt. Also, das so aufzubrechen und mal mehr in sich reinzuhören, mehr sein eigenes Ich anzunehmen und nicht nur das wiederzukauen, was man irgendwie geprägt, sozialisiert bekommen hat durch Umfeld, Freunde, Familien und so weiter, ist super essentiell für Diversity auch. Ja. Also deswegen, ja. Und auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass so ein gemeinsames Produkt auf jeden Fall zusammenschweißen und auch trennen kann, je nachdem, wie das Teamgefüge halt aufgebaut ist und wie man auch von seitens der Führung unterstützt wird, zum Ziel zu kommen.
Ich habe eben an so ein Beispiel gedacht, Isabel. Das Beispiel mit der Kamera an und aus. Ne? Da merkte ich so, dass es in mir zuckte und dass ich so gedacht habe, puh, nee, finde ich auch nicht so richtig super. Also dieses Bedürfnis, was ich da hätte, nämlich nach einem Kontakt, nach einer Nähe oder nach einer Mimik, sage ich mal, also nach einer Resonanz. Ich nenne es mal Resonanz. Und ich hatte das tatsächlich mal, ich habe das mal einmal erlebt, wo ein Mensch wirklich das auch durfte und gemacht hat und in einem Team war und die Kamera war aus. Also dieses Team, das war selbst so, dass wenn eine Präsentation stattgefunden hat, eben da ein Strichmännchen statt ein Foto war und alle anderen hatten ein Foto. Das war, wie gesagt, das war völlig okay. Wenn du mich jetzt fragst, hat mir was gefehlt? Ja, hat mir. Und diese Gegensätzlichkeiten, da habe ich mich gefragt, wie kriegt man die beispielsweise, das sind ja zwei Bedürfnisse, die tatsächlich nicht erfüllt werden. Also das eine Bedürfnis nach Nähe und dass diese, obwohl das ist eigentlich eher eine Strategie, wie das Bedürfnis umgebaut wird, ne? Also dieses Bedürfnis, dass ich den anderen sehen kann und der andere das Bedürfnis nach einer Unsichtbarkeit, falls es das jetzt, das Bedürfnis gibt es nicht, ne?
Doch, können wir ja erstmal so stehen lassen.
Ja, da habe ich mich gefragt, wenn sich das so auseinander, also wenn sich das so ausschließt, wie man dann tatsächlich zusammenkommen kann oder wo es dann irgendwann wirklich nicht mehr vereinbar wird und ist. Also wenn ich noch an Corona denke, Isabel, ich bin wahnsinnig geworden, ob dieser nicht physischen Nähe. Und dieser, ja, das ging alles mit dem Bildschirm, aber würdest du sagen, also hättest du mir zu dem Zeitpunkt Lockdown gesagt, das bleibt jetzt dein Leben lang so, da bin ich nicht sicher, wie ich damit umgegangen wäre. Also mir fehlt da sehr, sehr, mir fehlt da eine große Komponente, wenn ich jemanden physisch oder eben nur virtuell sehe.
Ich kann das total nachvollziehen, Suse. Und gleichzeitig habe ich direkt so ein paar Gedanken dazu. Also der erste Gedanke ist, dass man jetzt aus Blickwinkel der Person, die sich gerne unsichtbar macht, ja auch fragen könnte, aber wieso genau stört dich das? Also was triggert dich so sehr, dass du die andere Person sehen musst und möchtest, was mit dir zu tun hat? Dass die Person, die sich nicht wohl damit fühlt, sich freischalten müsste. Ne? Weil ich glaube, dass es tatsächlich auch, wie bei ganz vielen, immer mehr mit uns zu tun hat als mit dem Gegenüber. Und ich glaube, die Fragen müssen wir beantworten. Weil das ist ja eigentlich sehr, sehr egoistisch von uns, wenn wir jetzt sagen würden, ja, okay, wir sind jetzt hier aber zu dritt, wir sehen uns alle, hier ist jetzt eventuell noch eine vierte Person, die möchte nicht gesehen werden, aus vielfältigen Gründen. Und wir sagen aber, ja, aber wir wollen dich sehen. Wieso genau wollen wir das denn? Ich glaube, die Frage müssen wir uns selber beantworten. Wieso ist uns das so wichtig, dass diese Person, ist das nicht ganz oft auch eine sehr, sehr egoistische Absicht? Nämlich, wie du gerade beispielsweise gesagt hast, weil es dir dann einfach selber nicht gut geht. Dann ist die nächste Frage, wieso geht es dir denn nicht gut, wenn du mit jemandem redest, den du nicht siehst? Was fehlt dir da vielleicht, ne? Also welches Bedürfnis wird da gerade nicht gestellt und so weiter. Also das kann man dann weiter, 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 immer weiter, da kann man sich immer weitere Fragen stellen und dann coacht man sich einmal komplett. Und der zweite Punkt ist, grundsätzlich kann ich natürlich verstehen, dass man diesen Wunsch hat, ne? Also wenn ich mit jemandem rede, habe ich persönlich auch ehrlicherweise den Wunsch, die Person auch zu sehen und der Person mal in die Augen zu schauen. Ich glaube aber, was hier auch helfen könnte, jetzt mal unabhängig davon, dass nicht jeder Mensch gecoacht ist und man nicht immer diesen Prozess mit tausend Fragen so voranschreiten kann, kann man ja die Person auch einfach ganz ehrlich fragen, hey, was ist mit dir? Wieso machst du immer dein Video aus? Ist das wirklich einfach nur, weil du nebenbei 10 andere Sachen machst oder weil du einfach wirklich, weil du Angst hast, weil es dir Panik macht, weil es dir nicht gut geht, weil du dich unwohl fühlst? Magst du darüber sprechen? Du musst nicht den wahren Grund sagen, aber gib mir irgendwie einen Impuls, dass ich das besser nachvollziehen kann. Denn was ich schon finde, und das habe ich zum Beispiel bis jetzt noch gar nicht gesagt, ist, ich finde, wenn man in einem Arbeitskontext arbeitet, dann ist man ja nicht von allen Regeln befreit. Ne? Also ich finde, es gibt ja bestimmte Regeln einfach im Arbeitskontext, die auch in gewisser Art und Weise gelten dürfen. Und wenn sie eben wirklich nicht gelten können, dann finde ich, ist man seinem Gegenüber oder seinem Arbeitgebenden zumindest schuldig, dass man irgendwie drüber spricht, dass die Person das besser einordnen kann. Und da möchte ich schon auch immer drauf aufmerksam machen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin nur pro Arbeitnehmende und alles, was ein Arbeitnehmender machen möchte, darf er auch machen. Das geht halt nicht. Also dann musst du halt selbstständig sein, wenn du das wirklich gar nicht irgendwie kannst, ne? Aber ansonsten finde ich, muss man so ein bisschen geben und nehmen auch berücksichtigen und da dann auch seinen Teil geben und das ist einfach in die Kommunikation gehen und erklären, wieso man eben nicht gerne die Kamera anhat. Oder so ähnlich. Find ich auch ganz schlimm. Also, und ich finde auch, dass das bei Diversity und so immer unter den Tisch gekehrt wird. Also, es wird immer so getan, als wenn wir alles erlauben würden. Also, wir wollen ja nur Ringelpiez mit anfassen. Jeder macht, was er möchte, schwebt durch das Unternehmen und so, ist ja Quatsch. Also, so kannst du ja nicht arbeiten. Du brauchst ja Regeln und irgendwie ein paar Strukturen und sowas. Aber eben, hey, sobald wir wirklich, wie du es am Anfang gesagt hast, so aktiv zuhören und Fragen stellen, öffnen wir ja einen ganz großen Raum für Verständnis, für Empathie, für alles Mögliche. Und dann können wir zusammenarbeiten. Das funktioniert halt aber einfach nicht gut, wenn wir immer nur glauben, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und wir von oben alles reinkippen und sagen, jetzt mach mal. Und mir ist völlig egal, aus welchen Beweggründen du kommst, was du für eine Geschichte hast, was du sonst für Problemchen hast, behalt die mal für dich, aber mach bitte. Das ist halt unmenschlich und so kann meiner Meinung nach keiner arbeiten.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Und gleichzeitig dieses, das darf sein und das findet auch Berücksichtigung oder eine Einordnung. Also zu mir hat mein Chef gesagt, ich habe hier alle möglichen Schicksale. Ne? Ich habe irgendwie so viele Menschen hier, da sind Todesfälle, Schicksalsschläge jeglicher Art, da sind Geburten, da sind, also es gibt hier alles. Ich kann die Probleme nicht lösen, die dann vielleicht auch da sind, aber ich kann vielleicht Verständnis entwickeln. Und das fand ich
Ja.
eine ganz nette, nicht eine ganz nette, sondern das fand ich eine sehr schöne Aussage, die er da getroffen hat, dass er einfach sagte, ich kann dann ihr Verhalten anders einordnen, wenn da was
Ja.
ist. Und das darf
Genau
auch
so.
sein und das wird auch, also das ist menschlich, dass Dinge oder Schicksalsschläge oder, wie du jetzt auch sagtest, beispielsweise auch Angst oder Angststörungen oder Spektren vorhanden sind und die sind auch willkommen. Oder die finden ihre Berücksichtigung. Das heißt nicht, dass ich sie lösen kann. Das kann ich nicht.
Soll auch niemand, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du sagst, niemand soll, also kannst du nicht, ja, aber sollst du auch gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwas zu lösen. Aus Sicht eines Managements denke ich nur einfach, ihr wollt ja wirtschaftlich sein. Und wenn ihr wirtschaftlich sein wollt, dann müsst ihr halt die Wege so bauen, dass ihr das größte Potenzial aus eurem Team, aus euren Mitarbeitenden rausholt. Und das ist heute ganz oft nicht gewährleistet. Nur darum geht's.
Am Ende finde ich, ist es ja irgendwo so ein Stück weit Verständnis fürs Gegenüber entwickeln. Ne? Das ist ja so im Kern, was da so drüber schwebt. Ne? Weil irgendwie Bedürfnisse sind ja immer ein Stück weit egoistisch. Ne? Weil es sind ja meine Bedürfnisse und nicht deine. Und du hast deine eigenen. Und na, also ich glaube, dieses gemeinsame Verständnis und einfach mal versuchen, aus der Blickrichtung des oder der anderen zu gucken und zu verstehen, wie denkt er oder sie denn gerade über die Situation. Ne?
Ich würde gerne aber, Tim, noch diese Kompromissfähigkeit integrieren. Also dieses, ich bringe das mit, du bringst was anderes mit und wo treffen wir es und wo können wir uns treffen? Also wo ist für uns beide der beste Weg? Nicht für dich nur oder nicht für mich nur, sondern eben für beide. Oder mal ist der eine der Starke, der den anderen trägt und mal ist der andere der Starke, der den anderen trägt.
Ja, ich habe gerade so die Idee von gemeinsame Werte leben wollen, so im Team, ne? So zu überlegen, was sind eigentlich Werte, die wir im Team leben wollen und wie wollen wir die leben, ne? Also wie können wir die uns also auch für uns definieren?
Ich finde das ganz spannend. Ich muss da gerade an so dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken denken, was mir auch gerade in Deutschland oft immer wieder auffällt, dass Menschen so ultra schwarz-weiß sind. Also wenn das so nicht ist, dann ist es aber so. Und es gibt selten was in der Mitte. Und das zieht hier ganz gut, ne? Also nur weil mein Kollege entgegengesetzter Meinung ist als ich, muss ich ihn nicht blöd finden. Ich kann trotzdem cool mit ihm sein und nach der Arbeit irgendwie noch Sport machen. Und trotzdem kann er eine andere Meinung haben als ich und Dinge auch anders handhaben und umsetzen als ich. Ne, auch da wieder den Respekt füreinander. Also jemand muss nicht doof sein, nur weil er andere Sachen sagt oder denkt als ich. So, und dann geht man in den Austausch, dann stellt man Fragen. Und genau so kann man eigentlich, finde ich, schon auch eine Unternehmenskultur aufbauen, die irgendwie auf gleichen Werten beruht. Aber auch dazu gehört wieder Fragen stellen, weil das habe ich zum Beispiel mal so kennengelernt, dass wir in einer Nacht- und Nebelaktion sind wir Mitarbeitende alle ins Unternehmen gekommen und am nächsten Tag klebten an den Wänden unseres Unternehmens, also der ganzen Gänge, so schöne Unternehmensprinciples, Werte. Und wir sollten uns alle damit identifizieren. Und ich habe diese Werte angeguckt und dachte mir so, krass, ich identifiziere mich nicht mit einem von diesen Werten. Ja, und wieso nicht? Weil die Management einfach entschieden wurden. Und da fängt es dann so an, ne? Also du kannst meiner Meinung nach keine Werte in einem Unternehmen festlegen, wenn du die nur ganz oben festlegst, in der Management-Etage. Du musst dazu wieder in den Austausch gehen, sei es nur, dass du dir Vertreter suchst, Opinion-Leader aus den Unternehmen suchst, die ERGs zur Hand nimmst. Dafür sind die im Übrigen auch sehr, sehr großartig, ne, dass du dir da so ein paar Vertreter rausholst und sagst, hey, ihr aus der Gruppe hochsensibel oder aus der Gruppe neurodivers und hey, ihr aus der Gruppe BIPOC und ihr aus der Gruppe Menschen mit Behinderung, kommt doch mal jetzt irgendwie immer zwei, drei Leute ran. Lass uns doch mal darüber reden. Was sind denn eigentlich unsere Werte? Wofür wollen wir stehen? Dann natürlich aber auch über die Painpoints nachdenken. Was sind die großen Problemchen? Ne? Also was ist eigentlich der Bedarf vom Unternehmen? Wo sind sie gerade? Was ist gerade echt, läuft echt nicht gut? Und wo wollen sie hin? Und dann darüber sprechen und mal Werte ja, festlegen, eliminieren, austauschen. Ich glaube, das ist, wie es geht. Und eben nicht von oben reinkippen und sagen, und jetzt freut euch darüber und lebt es alle, weil das funktioniert nicht. Menschen identifizieren sich nicht damit, nur weil es ihnen gesagt wird.
Aber gleichzeitig, also Isabella, da möchte ich so ein Stück weit nicht widersprechen, sondern ergänzen.
Ja, bitte.
Es ist schon wichtig, dass aber ein Management dann eben auch sagt, da sind wir nicht verhandelbar. Also
Ja, doch, das schon, aber das kann natürlich dazu führen, dass Leute dann auch gehen.
Ich glaube, das ist an manchen Stellen auch okay.
Ja, genau, Transformationsprozess.
Wenn ich jetzt gerade auch an Rassismus oder an Diskriminierung und an diese Themen denke, da finde ich es schon sehr wichtig, und da gibt es ja Unternehmen, was ich auch großartig finde, die sagen, wir nehmen auch in Kauf, dass hier Leute dann gehen.
Ja, voll. Voll, also natürlich, und das ist ja auch ein ganz normaler Transformationsprozess, der läuft ja eigentlich immer so, also da ist es ja nie so, dass die Leute alle da bleiben, sondern eben meistens sich dort und dadurch ja die Spreu vom Weizen trennt, ne, das ist vollkommen okay, gebe ich dir recht. Genau, ich meine damit nur, dass ein Unternehmen oder auch Management-Teams ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass es für die vielleicht ganz interessant ist, auch mal zu sehen, wie die Belegschaft bestimmte Dinge sieht, wie beispielsweise Werte. Ne? Und das da auch einfach zu sparen und zu gucken, oh, okay, guck mal, wenn wir jetzt im Management Board diese fünf Principles oder Werte festgelegt haben und 200 Mitarbeitende sagen aber komplett das Gegenteil, dann sollten wir uns vielleicht nochmal darüber Gedanken machen, weil entweder gehen wir hier gerade total den falschen Weg oder aber wir haben in den letzten Jahrzehnten nicht aufgepasst. I don't know. Also das ist jetzt sehr radikal, auch sehr schwarz-weiß gemalt von mir, ne? Weil ich glaube, das passiert auch in den seltensten Fällen. Aber ich glaube schon, dass es immer richtig ist, sich auch mal mit seinem Team oder mit der Belegschaft auszutauschen und zu schauen, hey, was sagen eigentlich die O-Töne da?
Bin ich voll bei dir, da bin ich voll bei dir. Und ich hatte jetzt gerade so das Szenario im Kopf, ne, dass so ein Management sagt, ne, wir sind hier divers und der homosexuelle Vorstand, Vorständin, redet nicht über ihre eigene. Also da hätte ich ein Störgefühl. Ja, also ich finde es gut, wenn diese Werte getragen werden. Da bin ich also auch vom Management getragen werden, sonst sind sie, glaube ich, auch nicht. Sonst sind sie da tatsächlich dann irgendwann verhandelbar. Und gleichzeitig, dass sie aber abgeglichen werden mit der Realität, die meisten betrifft.
Ja, total, total.
Wo kommt das her natürlich, dass es durchaus auch Nachteile hatte und dass es auch in der Vergangenheit akzeptiert war, dass das nachteilig war. Also dass es nachteilig ist, wenn ich jetzt nicht der weiße alte Mann bin, um jetzt mal in einem sehr, sehr schwarz oder weißen Bild zu agieren oder zu argumentieren. Da war ja schon, oder also das können wir ja auch nicht leugnen, dass das durchaus das Bewusstsein sich Gott sei Dank da auch verändert hat. Oder dass es eben okay war, dass Frauen, ich sage mal so schön, Haltungsnoten bekommen, ne? Oder dass das Äußere kommentiert wird.
Ja, vor allem, man muss sich das mal vorstellen, ne? Also Frauen wurden über Jahrzehnten eigentlich abgewertet und immer noch. Also immer noch geht's ja genau darum. Bei einem Mann wird nie gesagt, oh, du siehst ja toll aus. Bei einer Frau wird immer gesagt, oh, du siehst ja toll aus oder oh, siehst heute aber nicht so toll aus. Also ich, ja, ich kann da einige Lieder von singen und finde das Wahnsinn, was wir teilweise noch durchmachen müssen oder uns auch einfach mit uns machen lassen müssen. Ne? Auch angefangen irgendwie bei der Abhängigkeit, die man eben hat, wenn man Eltern wird, und man eben meistens heutzutage noch die Frauen, die sind, die irgendwie in Elternzeit gehen, die die Schwangerschaft durchleben, die dadurch weniger verdienen, die dadurch weniger in die Rentenpunkte einzahlen, die dadurch im Nachgang weniger Aufstiegschancen haben, weniger Gehalt verdienen und so weiter. Und mich macht das dann immer so wütend, wenn ich dann so Männer reden höre, die in tollen Positionen sind, die dann immer sagen, oh ja, ich habe so hart gearbeitet, ja. Guess what? Ich habe auch hart gearbeitet und trotzdem bin ich nicht da, wo du bist. Aber das liegt nicht daran, dass ich nicht genauso gut bin, sondern einfach daran, dass ich nicht gesehen werde, weil ich eine Frau bin, weil ich ein Kind bekommen habe und, und. Und das ist schon echt massiv unfair, ne? Und da sind wir beim Punkt, wieso soziale Gerechtigkeit einfach relevant ist, weil es gibt einfach in dieser Gesellschaft noch immer ganz, 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 ganz viele veraltete Strukturen, die bedingen, dass wir Menschen abstellen, also aufs Abgleis, hier Abstellgleis stellen, ausgrenzen und dadurch eben bedingen, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten oder Chancen haben. Und das muss sich ändern. Das muss sich einfach ändern, auch im Sinne des Wirtschaftens, weil sonst sind wir einfach keine Wohlstandswirtschaft und auch keine erfolgreiche Ökonomie mehr.
Ich würde ganz gerne jetzt zum Schluss mal einmal drauf gucken. Unsere HörerInnen sind ja häufig in Führungspositionen, also viele Scrum Master, also im agilen Umfeld oder Führungskräfte, die im agilen Umfeld unterwegs sind. Was wären so drei konkrete Tipps, die du denen mitgeben könntest, was sie morgen anders machen könnten, wenn sie das Thema soziale Gerechtigkeit und inklusive Führung bei sich im Team angehen wollen?
Also an allererster Stelle aktiv zuhören. Das ist eine Kunst, das ist schwer, das gelingt mir auch wirklich nicht immer. Aber ich versuche mir das selber immer und immer wieder vor Augen zu führen. Wir müssen lernen, aktiv zuzuhören. Und das bedeutet, ich höre mein Gegenüber und denke nicht im Kopf parallel schon wieder, was kann ich als nächstes sagen, um darauf zu antworten, sondern versuche wirklich einfach nur mein Gegenüber zu hören. Weil meistens verstehen wir, sind wir nur so in der Lage, überhaupt zu verstehen, was bewegt mein Gegenüber denn gerade, ne? Also auch diese ganzen Emotionen und Zwischentöne überhaupt fühlen zu können, das können wir nur, wenn wir aktiv zuhören. Dann im nächsten Schritt auch aktiv Fragen stellen. Also auch da nicht darauf bedacht sein, mit einer Aussage zu antworten, die dich dann wieder betrifft, sondern wirklich Fragen zu stellen. Wenn du merkst, dein Gegenüber reagiert darauf, dass du wirklich einfach nur mal zuhörst, dann fang an, Fragen zu stellen, weil dann lernst du dein Gegenüber kennen und kannst auch da wieder verstehen, wo möchte die Person hin, wo kommt sie her, was für Emotionen bewegt diese Person und so weiter. Und als dritten Punkt, es war für mich persönlich sehr kraftvoll, und ist es immer noch, ich mache das regelmäßig, aktiv und bewusst auf Menschen zuzugehen, die anders sind als du, die anders aussehen als du, die vielleicht in dir sogar Unbehagen bewirken, die dich verunsichern, die dir nicht so ganz grün sind, ne, so. Und dich mit diesen Menschen austauschen und genau das Gleiche machen, aktiv zuhören und Fragen stellen, weil man, und da kommt es nämlich, da wirst du merken, wie ähnlich man sich eigentlich ist, obwohl man dachte, man ist ja komplett anders und man hat überhaupt nichts gemeinsam und deswegen braucht man auch überhaupt keinen Austausch fördern. Weil das wiederum bewirkt dann am Ende, dass wir dadurch zusammenrücken als Gemeinschaft wieder und ne, und die Person vielleicht auch merkt, ach, Isabel, die sonst immer so abweisend war und mit mir kein Wort gewechselt hat, die ist ja ganz nett, die ist ja gar nicht so blöd, wie ich dachte, ne? Oder von oben herab oder. Aber das kann halt nur entstehen, wenn wir wirklich auch gewillt sind, uns ja eine Verbindung aufzubauen zueinander und irgendwie so eine Art Zugehörigkeit zu ermöglichen. Und uns auch verletzlich zeigen, das gehört auch dazu. Ja, das wären meine drei.
Wunderbar. Suse hat am Abschluss unserer Podcast-Folgen immer so eine ganz wunderbare Frage, die sie noch gerne stellt.
Ja, Isabel, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin heute dankbar dafür, dass ich mich vor 1,5 Jahren selbstständig gemacht habe und mir diese Selbstständigkeit erlaubt, mein Privatleben mit meinem Berufsleben wirklich auf eine gesunde Art und Weise zu koppeln. Nicht immer zu vereinbaren, weil das ist tatsächlich schwierig, finde ich, in der Realität. Aber mein Sohn ist beispielsweise gerade krank und mein Mann und ich bekommen es gerade super hin, dadurch uns gegenseitig um ihn zu kümmern und trotzdem aber irgendwie unserem Berufsalltag nachzukommen. Und dafür bin ich gerade sehr dankbar, weil mir das Spaß bringt.
Super. Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin heute sehr dankbar dafür, über den Einblick von dir in das Thema soziale Gerechtigkeit und inklusive Führung, Isabel, und vor allen Dingen dich kennenzulernen. Also ich finde deine offene Art sehr erfrischend. Dieses Ich merke, dass deine Neugierde und die, ich sag mal, Offenheit anderen Menschen gegenüber, das finde ich sehr erfrischend. Dafür bin ich dankbar.
Dankeschön.
Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar für dieses Thema, was so ein schönes, kontroverses Thema ist und wo ganz viele Emotionen bei vielen hochkochen und manche sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind und sich dann abgestoßen fühlen oder wütend werden. Manche, die das Thema für overrated halten und wo dann plötzlich ganz rationale Menschen die Zahlen völlig ignorieren. Ich finde dieses Thema total spannend. Ist für mich auch ein Thema, wo ich mich selber sehr stark reflektiere. Also welche Biases habe ich? Wo diskriminiere ich? Wo kategorisiere ich? Das macht ja unser Gehirn auch automatisch und evolutorisch. Und wo kann ich da ganz bewusst mit umgehen und tatsächlich, wie viel Diversität habe ich immer so in meinem Leben? Ich habe tatsächlich immer sehr, sehr viel Diversität in meinem Leben gehabt, und ich war nicht so zugehörig zu irgendwelchen Gruppen. Also so in Schulen, da gibt es ja auch immer Gruppen, ne, die Gulen und die Streber und die weiß ich was. Ich habe das, glaube ich, auch immer sehr genossen und ich mag das dann auch gerne, irgendwie so die anderen Sichtweisen zu erleben. Finde das total spannend und Isabel, du hast mir nochmal den Blick darauf geschärft, nochmal mehr genau da reinzugehen und mehr zu pieksen und zu gucken und mich selber auch zu challengen an der Stelle. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, die Sensibilität auf das Thema in eine positive Richtung gelenkt haben. Und ich glaube, dafür bin ich dankbar. Und ich bin natürlich dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die sich das zur kompletten Aufgabe machen. Danke.
Danke vielmals. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich freue mich. Ich freue mich über die Worte von euch. Dankeschön.
Beim nächsten Mal haben wir Liliane Bugler zu Gast und sprechen mit ihr über verschiedene Möglichkeiten der Emotionsregulation. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.